Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind zurück hier mit Folge Nummer 99, das letzte Mal zweistellig. Hallo Niklas.
Grüße dich Matze, grüße euch da draußen, liebe Nerds. So, haben wir so einen Community-Name, der irgendwas mit Rittern zu tun hat? Nee. Nerds.
Ihr Knappen.
Der Nerd-Squad. Die Knappen.
Die Knappen des Filmgenuss.
Die Knappen des Filmgenuss.
Das passt so ein bisschen zu, also für alle, die Night of the Seven Kingdom gucken. Da geht's auch die ganze Zeit um Heckenritter und um Knappen. Ja. Ist eigentlich unsere Signature Serie. Ja, es ist ultra der Hype, ne? Wir gehen mal direkt rein. Es ist ultra der Hype mit, wo du es gerade angesprochen hast, mit A Night of the Seven Kingdoms. Ich glaube, die letzte Folge, die hat irgendwie so 10 von 10 auf IMDb. Die fünfte jetzt, ne? Es kommt noch eine Folge und dann war es das schon.
Ja, ich habe gesehen, dass das so eine der vielleicht sogar die einzige Serie ist, die so einen krassen Build-up hat in den Bewertungen. So, jede Folge wurde immer besser bewertet.
Ja.
Aber hast du die gesehen, die fünfte Folge?
Ja, die ist schon verdammt gut. Ist aber auch so verdammt Game of Thrones-ig.
Ah ja, okay.
Ja, wie soll ich sagen? Ist schon verdammt viel Fanservice, kann man schon so. Aber es ist gut, es ist schon sehr gut. Ich finde es nur leider ein bisschen zu kurzweilig alles. Das sind halbstündige Episoden. Lass es 40 Minuten sein und dann nochmal irgendwie 3, 4, 5 Minuten abspannen. Aber ich finde es ein bisschen zu kurzweilig alles. Ich frage mich, ob das nicht einen guten Film gegeben hätte. Allerdings hättest du dann nicht diese schönen Cliffhanger, ne?
Ja, das stimmt.
Diese ganze Cliffhanger-Dramaturgie, das würde gar nicht mehr funktionieren in einem Film. In einem Film kannst du höchstens 2 gute Twists einbauen, 2 gute Cliffhanger so, ne? Die du dann irgendwie so aufbaust, aber ja.
Ja. Das, eine ganz ähnliche Kritik habe ich neulich gehört bei 2 wie Pech und Schwafel, ne? Da haben sich David und Robert über... Robert... über Wonder Man unterhalten.
Wonder Man?
Wonder Man, ja. Irgendwie so eine Marvel-Serie, die sie bei Disney Plus gedumpt haben. So ein Shadow Drop irgendwie. Und die haben sie auf einmal hochgeladen und nicht so wöchentlich eine Folge. 8 Folgen sind das wohl. Und dann sagte David auch so, ja, also sie hätten doch einfach diese 4 Folgen nehmen können, die stark waren und die dann so als Film rausbringen können. Weil das waren auch nur so 30-minütige Geschichten. Und dann hättest du halt so einen 2-Stünder gehabt, aber... Scheinbar ist das nicht so das Narrativ, was das MCU so im Kino haben wollte, sondern eher so ein Seriendump.
Ja. Ey, ich sehe das hier gerade, das ist ja Live-Action sogar.
Ja.
Das ist Live-Action. Aber was du, das ist ja, okay, das ist ja interessant. Wonder Man, noch nie von gehört. Also ich weiß nicht genau, das Kostüm kommt mir jetzt nicht so bekannt vor.
Ja, nee, mir auch nicht, ne, aber auf die Gefahr hin, dass wir jetzt abdriften, ne?
Ja.
Es kommt ja bald auch so eine Live-Action-Geschichte und ich bin übelst hyped, Alter.
Von Marvel jetzt?
Ich glaube schon, ja.
Ja, erzähl, was?
Es ist, mal wieder mein Namensvetter, Nicolas Cage.
Ach so,
Spider-Noir, ey, das sieht Spider-Noir, ja total geil aus, ey.
Ja, ja.
Aber das ist jetzt, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Würdest du die Serie in Schwarz-Weiß gucken oder in Farbe? Weil es heißt ja, wo sie droppen, beide Versionen.
Witzig.
Ja. Ich glaube, ich würde mir so ein geiles Schwarz-Weiß gönnen. Ey. Ich finde das geil.
Das ist aber so eine Wahl, vor die ich eigentlich nicht gestellt werden will, glaube ich, als Zuschauer in erster Linie. Jetzt anders als bei Mad Max Fury Road, wo ja dann...
Die Black and Chrome Edition.
Ja, genau. Kam dann ein paar Jahre später nochmal so eine Black and Chrome Edition. Das ist cool. Ja. Habe ich noch nicht gesehen, will ich aber mal sehen. Ich glaube, ich habe die sogar.
Echt? Alter.
Ich glaube schon, ja. Ich müsste die auf
Blu-ray ist halt richtig hart out of print, ne?
Ja, ich meine, ich hätte sie in einer Box irgendwas, habe ich unten stehen. Muss ich gleich mal gucken. Genau, aber du weißt ja, wie ich bin. Ich packe ja, wenn ich die lange stehen habe, packe ich die Steelbooks nicht mehr aus. Dann sind die verschweißt, ey.
Ja.
Genau. Aber was ich nochmal sagen wollte, wegen dieser Thematik Serie oder Film und Shadow Drop, ich muss ja sagen, das Werewolf by Night, das war ja auch so ein Marvel-Ding, so ein 80-minütiger Film war das, glaube ich, von 2022. Das war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das war auch schwarz-weiß. Fand ich gut, das Ding. Dieser Kurzfilm war es nicht, aber es war halt so ein etwas kürzerer Spielfilm. 54 Minuten sogar nur, siehst du? Doch, ja, es war eigentlich fast schon ein Kurzfilm für einen.
Ja, das ist schon relativ kurz.
Für ein Live-Action, ja.
Ja.
Ja. War jetzt nicht überragend, aber war nett. War einfach mal was anderes. Nicht so groß budgetiert. So.
Das muss ja auch nicht immer sein, ne?
Nee, muss nicht immer sein. Oh. Wir kommen gleich nochmal zu den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben und können da auch noch ein bisschen schwafeln. Aber zuerst habe ich ein kleines Game für dich mitgebracht.
Oho.
Das können wir hier mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das auch bald mal in Videoform. Wie heißt das Spiel? Comparing Your Favorites. Sage ich jetzt mal. Und ich habe mir hier die Rotten Tomatoes A24 Movies Ranked by Tomatometer habe ich mir vorgenommen. Ich habe hier ein paar rausgepickt, so aus den Top 30.
Also Tomatometer ist immer der Kritiker-Score und Popcorn ist immer der Publikum-Score.
Genau.
Ja.
Und die sind alle hier nach Kritiker-Score.
Ja, das ist...
Hast du eine Idee, was hier auf Platz 1 sein könnte mit 100%?
Boah, das könnte Lady Bird sein.
Interessant. Pass auf, wir fangen mal an, das klären wir gleich, was hier auf Platz 1 ist. Das ist nämlich interessant. Niklas, Lady Bird oder Moonlight?
Och, du Heiliger. Schwierig, schwierig. Moonlight könnte nämlich auch dieser 100%-Film sein. Ich gehe aber trotzdem mit Lady Bird.
Okay. Lady Bird oder Eighth Grade?
Lady Bird.
Lady Bird oder Minari?
Oh. Also Lady Bird könnte jetzt hier voll den Sweep machen, aber wir möchten es mal spannend machen, Minari.
Ja, du weißt ja nicht, was noch kommt. okay, warum? Warum jetzt Minari? Achso, weil du ein bisschen das auflockern
willst. Nee, also bei Lady Bird gefällt mir die Mutter-Tochter-Dynamik sehr gut und der Film ist total geil geschrieben, aber Minari ist halt auch diese total berührende Geschichte über, ja nicht über Auswanderung, sie sind ja schon nach Amerika ausgewandert, aber sie ziehen dann halt in so eine Region Amerikas, wo du so voll den Rassismus erwarten würdest gegenüber so koreanischstämmigen Amerikanern, aber das passiert einfach gar nicht, sondern da kommen andere Konflikte. Das war ein schönes Brechen mit Zuschauererwartungen und Klischees. Ja.
Okay, also Minari oder Sing Sing?
Minari.
Minari oder After Sun?
Minari.
Minari oder Past Lives?
Shit.
Der ist schwierig, ne?
Der ist schwierig, ja. Wir nehmen Minari noch mal eine Runde weiter mit.
Du hast es fast geschafft. Minari oder Talk to Me?
Oh, heiliger Bimbam. Das lässt sich so schwer vergleichen.
Jetzt noch mal ein mieser Genre-Switch, ne?
Ja, Mann. Ach, Minari. Okay.
Minari oder Love Lies Bleeding?
Ah, Minari.
Okay, jetzt kommen noch zwei fiese. Minari oder Everything Everywhere All at Once?
Everything Everywhere All at Once.
Oh, da hat er nochmal geswitcht. Okay, Everything Everywhere All at Once oder The Witch?
Ach du Heiliger.
Zum Schluss nochmal den Robert Eggers.
Ja, ja, The Witch habe ich viel länger nicht mehr gesehen. Aber deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, welcher Film jetzt next to each other besser ist, aber ich würde mal sagen, The Witch hat so einen kulturellen Impact geschaffen, ey. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit The Witch.
Wow, okay, dann ist The Witch dein Favorite hier von diesen 10 Filmen.
Ja. Ja.
Ja, interessant. Ich dachte ja, es würde bei dir tatsächlich mit Everything Everywhere All at Once rauskommen. Aber mir ist auch gestern irgendwie so eingefallen, sag mal, was machen denn die Daniels heißen sie, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, hast du da was gehört?
Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, was die als nächstes vorhaben. Also, ich habe da nichts von denen
Okay,
gehört.
okay.
Also, ich meine, der Film ist jetzt schon 3 Jahre alt. Da könnte da tatsächlich auch mal wieder was kommen,
Ja, ich meine, mein letzter Stand war irgendwie, wollten die nicht mal so ein Franchise? Hatten die sich nicht irgendwie Marvel oder so? War da nicht? Ach so,
das.
sie hatten Skeleton Crew, sehe ich gerade, und dann
Ja.
Universal Event Film und Mason, okay. Ah, ein
Das
Universal Film.
mit dem das mit dem Franchise waren aber die Talk to Me Dudes, die Filippo
Ah, stimmt. Die wollten Street Fighter oder was sogar, ne?
Brüder. Ja, die hatten auch aber auch irgendwas mit Marvel im
Okay.
Gespräch, ja.
Um das nochmal abzuschließen, Tomatometer auf Platz 1 ist ein Film namens On Becoming a Genuine Foul von Rungano Nioni mit 100%, von
Tja.
2024.
Ja, und Becoming a Guinea Fowl, aber ich habe den nicht
Guinea.
gesehen.
Was habe ich gesagt? Genuine?
Ja.
Guinea. Ach so, das ist Guinea, ja, okay. Und
Ja.
auf Platz 2 ist tatsächlich Lady Bird mit 99%,
Ja,
ja. Also dein Guess war schon nicht schlecht, ey, ach, siehst du, ich habe Minari, habe ich jetzt mit The Farewell die ganze Zeit verwechselt,
Ah.
weil ich den hier gerade sehe. Ja,
Ja.
ich dachte so, was erzählt er da über Minari? Dabei habe ich die ganze Zeit an Farewell gedacht. Zum Glück habe ich nicht
Auch
reingekrätscht.
alles Gute.
Ja, um Abschied nehmen geht es ja bei The
Genau,
Farewell, ne? Die kranke Oma. Ja, über einen Abschied wollen wir jetzt die Woche auch nochmal sprechen, denn Robert Duvall hat die große Bühne verlassen.
Ja. Rest in Power, Brudi.
Rest in Power, der Kanzlerin has left the building, ja.
Ja.
Also wahrscheinlich so mit eine seiner bekanntesten Rollen tatsächlich als Tom Hagen in der Godfather-Reihe. Also im dritten Teil ist er nicht mehr aufgetaucht, aber also er wird dann noch erwähnt, aber man sieht ihn nicht mehr.
Ja.
Ersten und zweiten The Pate spielt er auf jeden Fall eine wichtige Rolle und ja, nicht weniger ikonisch. Natürlich auch hier in einem weiteren Francis Ford Coppola-Film, Apocalypse Now. Wahrscheinlich sein bekanntestes Zitat, ne? Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ja, ich finde, manchmal finde ich es halt auch so ein bisschen schade, wenn so Zitate, so einzelne Fragmente aus Filmen irgendwie so eine schauspielerische Leistung so ein bisschen überschatten, weißt du, und der Rest gar nicht mehr so gesehen wird. Robert Duvall war auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Darsteller und ich habe ihn auch immer sehr gerne gesehen. Ich kannte ihn jetzt tatsächlich auch schon eher als so diesen Best-Ager, ne, also schon eher diesen gealterten Darsteller. Und habe
Ja.
später, viel später erst seine jüngeren Filme, also seine ersten oder die Filme, mit denen er so seinen Durchbruch gemacht hat, habe ich viel später erst gesehen. Ich kannte ihn eher schon so als Oppi, weißt du so, ne? Ja.
Dabei hat er ja auch schon relativ früh so in bekannteren Filmen, sag ich mal, mitgemacht, ne? Also das heißt relativ früh. Ich meine, als er dann irgendwie der Pate gemacht hat, da stand er ja auch schon irgendwie fast seit 20 Jahren vor der Kamera, aber.
Der ist halt so Generation, der stand noch mit John Wayne vor der Kamera, weißt du so, ne? Das
Ja.
muss man.
Reden wir dann noch von Western oder was hat er dann da mit dem gemacht? Ich kenne so John Wayne hauptsächlich so als Western-Typ
Naja,
irgendwie.
im Original von True Grit, ne? Du kennst wahrscheinlich den Coen True Grit.
Ja.
Und wenn mich nicht alles täuscht,
Der ist
hat
von den
Robert Duvall
Coens?
das jetzt der
Ach krass. Ja. Aber ich verwechsel den Film auch gerade, weil irgendwie hatte ich den immer so mit Clint Eastwood, aber der hat einen anderen Film gemacht.
Welchen jetzt?
Clint Eastwood. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber auch irgendwie im 21. Jahrhundert. Ich weiß aber auch nicht genau, auf welchen Film ich da jetzt hinaus wollte. Ach, Gran Torino, ja.
Ach, Gran Torino.
Ja, ja. Die habe ich, hab ich jetzt irgendwie miteinander vertauscht.
Oh, ich sehe gerade, guck mal, Robert Duvall hat sogar Alfred Hitchcock präsentiert in einer Fernsehserie von Hitchcock mitgespielt. Ich muss das aber nochmal checken. Es kann sein, dass ich gerade auch Bullshit erzählt habe, dass er gar nicht mit John Wayne zusammengespielt hat. Dass ich gerade was verwechsel. Aber tatsächlich hier, wer die Nachtigall stört, ne? 1962, ich meine sogar Oscar, bester Film mit Gregory Peck.
Ah ja.
Ja. To Kill a Mockingbird, ne? Mhm. Also Hollywood-Klassiker. Ich habe den tatsächlich auch noch nicht gesehen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war dieser Film bei den Oscars 3 Oscars gewonnen. 16 Nominierungen. Best Picture nominiert.
16 Nominierungen?
1963 Best Actor in a Leading Role. Gregory Peck. Best Writing? Nee, bester Film war es nicht. Aber der ist, gilt ja gemeinhin schon als... Nee, nicht 16 Oscar-Nominierungen. Insgesamt.
Puh, Gott sagen, ja. Ich dachte so, das wäre jetzt nur Sinners gelungen.
Nee.
Und 2 anderen Filme oder so. Den hier hatte ich jetzt nicht
im Kopf. Nee, Blood and Sinners hat ja genau. den Rekord, ne? Also für mich fing das tatsächlich auch alles erst später an mit Robert Duvall. Ich muss mal gerade gucken. Network natürlich auch Megafilm, sehr unterschätzt, kann ich auch jedem nur empfehlen. Apocalypse Now war so eine meiner ersten großen Filmleidenschaften tatsächlich. Nicht nur, weil ich Der Pate vorher gesehen habe, Francis Ford Coppola, da habe ich mich schon viel mit irgendwie auseinandergesetzt, auch wenn ich wenig als Teenie wenig irgendwie mit so dem Subtext und so dem tieferen Verständnis so von dem, was irgendwie Apocalypse Now uns erzählen wollte, ne, oder was Francis Ford Coppola uns erzählen wollte, aber ich mochte den Film schon sehr gerne und hier eben diese ultra ikonische Darstellung von Robert Duvall, also er spielt einen ultra wahnsinnigen Typen, so, ne, muss man sagen, ist wahrscheinlich so mit eine der wahnsinnigsten Figuren neben Marlon Brando, ja. Ich gehe gerade hier so ein bisschen nochmal seine Colors, Farben der Gewalt, ja, hier auch so ein Südstaaten-Drama, Polizeidrama, auch einer der ersten Filme, die ich gesehen habe mit Robert Duvall, Tage des Donners, also er hat immer schon so einen Mentoren, als Mentorenfigur wird er dann schon eher mal gecastet, so kenne ich ihn auch tatsächlich, ne? Tage des Donners, ein Tom Cruise-Film, ne? Ich guck gerade mal weiter. Phenomenon, das war der mit John Travolta. Ja, natürlich Deep Impact, Zivilprozess. Nur noch 60 Sekunden. Dann hier auch mit Jerry Bruckheimer zusammengearbeitet. Und dann natürlich, das war der erste Kinofilm, glaube ich, den ich mit Robert Duvall gesehen habe. Open Range. Weites Land, hier spielt er ja auch so den Sidekick von Kevin Costner und auch wieder so eine Art Mentorenfigur, Vaterfigur für Kevin Costner. Also so habe ich tatsächlich Robert Duvall kennengelernt, ne? Als diesen Mentor, als diese Vaterfigur. In Thank You for Smoking, genau derselbe Archetyp, ne? Einer Figur, auch wieder in dieser Mentorenrolle. Auch ein sehr unterschätzter Western, muss ich sagen. Open Range. Und dann zu guter Letzt, hier hat er, glaube ich, auch noch eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller gehabt in Der Richter. Recht oder Ehre, wie heißt der im Original? The Judge.
Okay.
pass auf, der Film war für einen Oscar nominiert. Siehst du, sage ich doch. Best Performance by an Actor in a Supporting Role. Hier war sogar Robert Duvall nominiert. Neben an der Seite neben einem anderen Robert, nämlich Robert Downey Jr. Und sein allerletzter Film oder der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe, lass mich mal sehen, war das Hustle, ja, Hustle, den hatte ich noch gesehen mit und Widows. Ah, jetzt weiß ich wieder, wen er in Widows gespielt hat, einen richtig üblen, fiesen Typen, ja. Da spielt er so tatsächlich ein bisschen den, ja, auch wieder so eine Art Mentorenrolle, aber diesmal auf der Seite der Antagonisten, ja. Und in Hustle kann ich mich an seine Rolle jetzt aber nicht mehr erinnern. An der Seite von Adam Sandler. Ja, weiß ich gerade nicht mehr.
Adam Sandler?
Ja, ja, ja. Basketball-Netflix-Drama. In der Hauptrolle tatsächlich auch ein Juanco Hernan Gomez. Und er spielt, also es ist echt ein Basketballprofi und er spielt hier auch die Hauptrolle.
Noch nie gehört,
ey. Ja. Er ist ein cooler Film. Ist ein echt cooler, ja, ja, ja. Gutes Sportdrama. Ja. Also, mit Robert Duvall ist auf jeden Fall ein großer, eine große New Hollywood-Legende von der Bühne abgetreten und ja, wir werden ihn in guter, in bester Erinnerung behalten. Ich auf jeden Fall und
ja, safe.
Ja, mal gucken, was für ein Robert Duvall-Film ich mir diese Woche noch angucken werde. Guck mal, in The Road hat er auch mitgespielt, an der Seite von Viggo Mortensen. Ja. Die Rolle des Old Man.
Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, haben wir den vielleicht schon mal angefangen im
Dings? Im Clubkino?
Ja.
The Road ist dieses Endzeit-Drama, ja, ne? Weiß.
Ich meine, wir hätten den vielleicht mal da. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich habe den nur einmal gesehen und ich fand ihn nicht so gut. Ich habe ihn nicht so mega toll in Erinnerung, ja.
Ja, ich meine auch mal gehört zu haben, das Buch sei wohl besser.
Ja, das kann ich leider nicht beurteilen.
Nee, ich auch nicht. Ja, Leute, während Matthias überlegt, mit welchem Film er dem Lebenswerk von Robert Duvall ein bisschen die Ehre erweisen kann, kann ich mal was anderes fragen. Nicht, was du diese Woche noch schauen willst, sondern was du eher so die letzten paar Tage gesehen hast.
Oh, nicht viel. Also
Night of the, ja, genau, Night of the Seven Kingdoms.
Das ist so der Montag, das bestimmt so den Montag ein bisschen. Was habe ich denn geguckt?
Hatten wir schon besprochen, hast du schon The Pit irgendwie zu Ende geguckt?
Ja, Season 1 zu Ende gegangen, fulminant.
Wir müssen jede Serie feiern, die Matze beendet.
ja. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar, die ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich bei Pinguin nochmal von vorne starten werde, aber ja, HBO Max hat mir schon so einen kleinen Motivationsschub wiedergegeben, ne? Ja. Wenn man da so einen neuen Streamer plötzlich hat und alles abrufbar ist.
Ja.
Ey, selbst Sopranos kann ich jetzt halt mal so gucken, wie ich das will, nämlich auf Englisch mit Untertiteln. Das ging ja bei Wow gar nicht.
Geil.
Ja. Da gefällt mir die Synchro auch gar nicht so gut, muss ich sagen, bei Sopranos. Die ist ein bisschen, aber wie auch immer. Ich hab noch mal Aitonia geguckt.
Oh, geil,
ein Film, den ich fälschlicherweise auch ein bisschen besser bewertet habe als gedacht. Ich hatte immer so in Erinnerung, der wäre irgendwie auch als bester Film nominiert gewesen bei den Oscars 2018, 2019.
Der hat auch Nominierungen gehabt, oder?
Ja, ja, aber nur drei. Und er war nicht als bester Film nominiert. Er war Margot Robbie und Allison Janney. Sie spielt ihre Mutter. Großartig, absolut großartig. Eine der besten Darstellungen seit vielen Jahren auf jeden Fall. Ja, da ist bisher auch noch nichts dran gekommen. Nur leider endet der Film so ein bisschen kitschiger, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, der hat so eine Versöhnungsszene zwischen Mutter und Tochter, die hätte ich so gar nicht gebraucht. Die macht das so ein bisschen, verwässert so ein bisschen die Beziehung der beiden, die sehr besonders ist, Mutter-Tochter-Beziehung.
Ja, das US-Publikum braucht auch sein Happy End.
Ja, der Film ist aber auch ein bisschen so ausgelegt tatsächlich, ne? Es ist ja so ein Biopic, ein Sportler-Biopic.
Ja,
du kennst Tonya die Geschichte? Harding.
Ja, ja.
Ja, Tonya Harding, genau.
Die hat doch da irgendwas, hat sie da nicht so ein bisschen manipuliert hinter den Kulissen, irgendwas gemacht?
Naja, es gab den Skandal um sie, ihren Ex-Mann oder Nochmann, prügelnder Ex-Mann und ein Freund von ihm quasi, die ein Komplott gegen eine Konkurrentin sich ausgedacht haben und ja, da ging es eigentlich eher darum, okay, so ein paar Drohbriefe zu schreiben, weil das ja wohl in der Eiskunstlaufszene so zum guten Ton gehört hat, irgendwie so ein bisschen die Konkurrenz einzuschüchtern vielleicht mit Psychospielchen, aber da ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, als irgendwer auf die Idee kam, hey komm, wir gehen doch hier zu deiner Konkurrentin hin und zertrümmern ihr einfach mal das Knie kurz vorm
Ach so war das, jo.
Kurz
ja,
vorm,
das ist,
kurz vor Olympia.
Ja,
jetzt ist halt so die Frage, ich meine, der Film, der erklärt das schon ziemlich deutlich, so von wegen, okay, Tonya Harding wusste von nichts, das war auch nicht ihre Idee, aber ja, das ist so das ganze Drama quasi dann, ne? Und relativ humoristisch aufgearbeitet, so ein bisschen ja, satirisch. Ja, doch, ne? Ich sag mal, es ist relativ viel Kunstfreiheit mit drin. Aber es fühlt sich schon sehr autobiografisch und historisch akkurat an. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein gutes Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und ja, ich sag mal so autobiografisch-historischer Korrektheit.
Ja, ja. Ja, aber dann also so genau hatte ich das alles gar nicht mehr in Erinnerung. Ich meinte,
ja.
Also ich meine, sie hätte doch dann doch irgendwie bei Olympia diese komischen dreifachen Salto, was weiß ich nicht, was da geschafft.
Der dreifache Axel.
Genau. was irgendwie vorher und nachher nie wieder jemand geschafft hat, keine Ahnung, ja.
Nicht zu verwechseln mit dem Lutz. Das ist auch so.
Ernsthaft?
Ja, ja, Lutz und Axel nennen sie die Sprünge, die Tricks bei
Gott, ey, was ich das denn ausgedacht
habe. Ja, ja, ist geil.
Oh mein Gott, ey.
Der Axel.
Ja.
Eiskunstlauf. ja. Ich weiß aber nicht, frag mich nicht, was ein Lutz ist. Ein Axel ist auf jeden Fall, ich glaube, dreimal um die eigene Achse drehen. Also,
ja, ja, irgendwie sowas, genau.
Beim Skateboarden würde man sagen, ein 900, oder?
Wenn ein 360 ein Kreis ist, dann ist es ein 180.
Ja.
1080, oder? Jetzt müsste ich Kopf rechnen können.
Nee, dann sind das nur 2,5 Umdrehungen waren es beim,
so,
beim Skaten, ja.
Ah, okay.
Dadurch ist doch Tony Hawk berühmt geworden durch seinen 900. Ja, und heutzutage macht das halt jeder Schuljunge irgendwie so gefühlt. Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich meine aber, es wäre nicht mehr so krass besonders, irgendwie 900er beim Skaten zu machen. Ich kann aber auch scheiße reden. Okay, ich nehm's zurück. Was hast du denn Schönes gesehen?
Was habe ich denn Schönes gesehen? Ich habe einen Film über einen fiktiven Autoren namens Sidney Hall gesehen, der eigentlich ganz coole Themen behandelt hat. Sowas wie wie krass ist es, einem Künstler anzulasten, wenn die Öffentlichkeit ein Kunstwerk falsch interpretiert und daraufhin dann sich zu komischen Dingen berufen fühlt. Aber der Film ist so ein bisschen an seiner eigenen Erzählstruktur gescheitert, weil...
Moment, wie heißt der Film?
Wo steckt Sidney Hall oder The Vanishing of Sidney Hall im Original.
Okay.
Ja, der Film hat eigentlich drei Kapitel, aber die werden alle so komplett zerhackstückelt, achronologisch erzählt und Der wägt sich so auf den smarten Spuren von Pulp Fiction, aber nicht jedes Drehbuch, was nicht chronologisch läuft, ist direkt smart und
was?
Vernünftig. Ja,
du vergleichst den Film mit Pulp Fiction?
Nee, ich sagte, er wäre gerne so cool wie die Struktur von Pulp Fiction, aber naja.
Vanishing of Sidney Hall.
Ja,
Chandler, Logan Lerman, Elf Fanning. Ist ein A24, hast du den im Rahmen von genau. A42 gesagt? Ah, alles klar. Genau.
Irgendwie eine der ersten Rollen von Margaret Qualley auch. Mhm. Das ist halt so ein, der Cast ist vielleicht heute mehr wert als damals, sag ich mal. Heutzutage wird man jetzt nicht von einem schlechten Cast sprechen.
Sind die im Marktwert gestiegen, die Darsteller?
Ja, ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, Elle Fanning auch. Die, ja.
Sean Christensen.
Ja.
Okay.
Dann, boah, wie heißt denn nochmal der eine Dude, ey?
Ja, Kyle Chandler, den könnten die meisten noch kennen. Das ist ein sehr, sehr bekannter Darsteller.
Ja, genau
Michelle Monaghan ist auch am Start.
Ja, aber da gibt's noch so einen, der, boah, wie heißt der denn nochmal? Verdammter Hacke, ey. Der spielt in Modern Family, spielt der so einen homosexuellen Partyplaner. Ach so,
Nathan Lane meinst du?
Ja, und ich wollte gerade sagen,
Und Tim Blake Nelson spielt auch mit. Genau. Der ist auch ziemlich bekannt.
Ja, ja, der ist doch auch so ein Cohen-Dude, oder?
Tim Blake, ja. Ja, das genau. Stimmt, das stimmt. Ich mag ihn.
Ja, der ist cool.
Ich mag ihn sehr, ja.
Ja. Genau. Naja, wie gesagt, der Film scheiterte so ein bisschen an seinem Drehbuch. Es hat jetzt leider nicht so cool gehabt wie The End of the Tour. Das war ja so der andere A24-Film, der auch sich mit einem Autoren befasst hat. Hm. Und ansonsten habe ich Wuthering Heights gesehen, gestern im Kino. Nee, wir nehmen mittwochs auf, also vorgestern. Ach du Heiliger, ey. Ja. Wie sagt man so schön bei Shakespeare? Much ado about nothing. Much ado about nothing.
Much ado.
Zu Deutsch übersetzt, viel Lärm um nichts.
Ja. Warst du alleine im Kino?
Nee, ich war mit einer Freundin da und die hat sich teilweise mehr über meine Zwischenrufe amüsiert als über den Film. Und das will schon was heißen, wenn ich im Kino sitze und nicht still da sitze, sondern quatsche, ey.
Das hat einen auf Nikolai gemacht.
Ja, es ist... Also ich meine, zu meiner Verteidigung, es saß jetzt niemand in unserer unmittelbaren Nähe. Und es waren sowieso nur so 7, 8 Leute im Kino. Also ist jetzt nicht so, als ob ich da einen ganzen Saal gestört hätte mit irgendwas oder so. Also.
Es war ein fachlicher Kommentar.
Ja. Da gab es irgendwann so eine. Also, das ist ja Wuthering Heights, ey, die Geschichte von Catherine und ihrem Heathcliff.
Ich habe überhaupt keinen Plan. Der Titel klingt cool. Das klingt auf jeden Fall sehr. Ja, so, wie soll ich sagen? Es klingt auf jeden Fall wichtig. Wuthering Heights, ja. Ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung davon.
Ja, das ist, Wuthering ist...
Wuthering.
Bedeutet übersetzt sowas wie tosend oder stürmend und Heights halt Höhen. Okay. Das spielt einfach nur darauf an, dass es da eine Familie gibt, dessen Mitglied Catherine ist und die wohnt da mit ihrem... mit ihrem Vater.
Ach so, ich dachte, das wäre ein Ortsteil von Southampton oder so.
Nee, es ist einfach nur ein Hügel, auf dem es stürmt und da steht eine Bruchbude, in der die wohnen. So. Das sind die stürmischen Höhen.
Und das alles im 19. Jahrhundert wahrscheinlich noch.
Sogar noch eher. Ja,
noch
ja,
eher,
ist,
okay.
Ja, das ist, so wie man, sagt man so schön, ein Period Piece. Weil der Roman kam ja schon 1847 raus und ich glaube, dass die Geschichte soll dann so im 18. Jahrhundert spielen, also 1700 Piependeckel.
Es ist ein, Klassiker... Ein Melodram-Klassiker vielleicht, kann man das so sagen?
Ja, das also es zählt schon so zur englischen Weltliteratur.
Weltliteratur, ja, okay.
Ja, ja, also Emily Bronte, ich sehe gerade, die hat den Film 1847 veröffentlicht und hat sich 1848 ist sie gestorben.
Noch vor der Erfindung der Kamera hat sie den Film gedreht.
Wahrscheinlich hat sie die Arbeit an diesem Buch so hart deprimiert, dass sie danach umgebracht hat. Nein, keine Ahnung. Oh mein Gott, ey.
Oder hat die Kamera zerstört.
Naja, es ist jedenfalls so, dass sie, die leben in dieser Bruchbude namens Wuthering Heights und dann gabelt der besoffene, alkoholkranke Vater eines Tages auf einem seiner Kneipenabende so ein Findelkind namens Heathcliff auf. Und der lebt dann fortan auch mit in diesem Haushalt. Und natürlich entwickelt sich zwischen Catherine in diesem Film halt Margot Robbie und Heathcliff in diesem Film, Jacob Elordi, da entwickelt sich was, ja, die wachsen zusammen auf, was ich so ein bisschen gruselig finde und, aber sobald sie dann alt genug sind quasi, finden sie sich gegenseitig total toll. So. Mm. Aber weißt du, es ist so dieses, 15-jährige Teenager finden sich toll. Weißt du, dieses gegenseitig eifersüchtig machen wollen und gegenseitig Sprüche drücken. Und was sich neckt, das liebt sich, weil keiner hat die Eier, den ersten Schritt zu machen. Weißt du, auf so einer Ebene sind wir da unterwegs. Das mag zum Buch gepasst haben, weil da waren die halt 17, 18. Aber leider nehme ich Margot Robbie, so schön sie auch sein mag, keine 18-Jährige mehr ab.
So dieses sich gegenseitig mal testen,
antesten.
Genau. Ja.
Ja, ja. Also sie sitzen dann irgendwann auf so einem Felsvorsprung und gucken in die Ferne, wie dann in dem Anwesen, was zum Fuße des Tales liegt, was viel, viel luxuriöser ist als deren eigenes Anwesen. Da ziehen halt so reiche Geldsäcke ein und dann sitzen die beiden da auf so einem Felsvorsprung und gucken sich diesen nicht enden wollenden Zug an Kutschen an und Menschen an, die da zu diesem Haus pilgern und das ganze Hab und Gut von den Geldsäcken da abladen. Und dann sagt sie so, ja, eines Tages, also dieser reiche Typ da, der ist in unserem Alter, der wird schon morgen um meine Hand anhalten. Und der Typ reagiert, also Heathcliff reagiert gar nicht auf diese offensichtliche Provokation. Und dann sagt sie, ich sagte, der wird morgen schon um meine Hand anhalten. Und Heathcliff so, ja, ich habe dich schon beim ersten Mal gehört, geh mir nicht auf den Sack. Weißt du, so eine Dynamik die ganze Zeit, so richtig toxisch und infantil und nervtöten und beide sind super ätzend, nicht nur zueinander, sondern auch zu allen anderen. Eigentlich ist jede Figur in diesem Film ätzend und ich hab's von Anfang an gehasst, von der ersten Minute an. Und dann gibt's irgendwann nach 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht so eine Szene, da nimmt Heathcliff Margot Robbie auf den Arm und setzt sie auf so einen Baumast, der in so einem 1,50 Meter Höhe hängt oder so, weil hihihi, was sich neckt, das liebt sich, ist ja witzig, haha. Ja. Und dann so, ja, ich komme hier gar nicht mehr runter mit meinen komischen Röcken. Früher haben die ja immer so komische Kleider mit so starren Röcken drunter getragen und so. Komme ich doch nie wieder runter, bla. Und dann sagt er nur, ja, dann wirst du wohl da oben verdursten müssen. Und dann sagt sie so, ja, guck du mal nur, was passiert, wenn ich jetzt hier runterspringe und dann beim Aufprall sterbe. Und dann saß ich da im Publikum und konnte mich nicht mehr zusammenreißen und habe einfach nur gesagt, boah, dann tu es doch einfach endlich, um Himmels Willen. Und das... Da war das Gelächter größer als bei jedem Spruch in diesem ganzen Film so und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Und der Kniff daran ist, wir wissen ja, Wuthering Heights ist sogar auf dem Filmplakat mittlerweile in Anführungszeichen geschrieben, weil das ist im Grunde, das ist einfach nur so eine schnulzige SM möchte gern Fanfiction, weil mehr als die Figuren hat sich Emerald Fennell leider nicht aus dem Buch genommen, also dadurch, dass Jacob Elordi ja weiß ist und nicht, wie in dem Buch beschrieben, ein Dark-Skinned-Gypsy, ist das Buch schon jeglicher Rassismus und Klassengesellschaftskritik so entwürdigt worden. So. Mhm. Also der Film hat nichts davon. Und dadurch, dass sie auch alle möglichen Figuren weggestrichen hat, die sie nicht braucht für ihre Zweier-Romanze, wird dem Buch auch ganz viel Dynamik von männlicher Konkurrenz genommen und ganz viele Intrigen fallen da weg. Das heißt, dieser Film hat eigentlich gar nichts mehr, außer die beiden, die ätzend zueinander sind und ätzend zu allen anderen sind und nicht ohne einander können, aber auch nicht miteinander können. Und es ist einfach nur furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Alle Figuren in diesem Film sind die übelsten Arschlöcher. Nicht nur die beiden, sondern auch natürlich der versoffene Vater und der Typ, den sie heiratet, der ist noch ganz okay eigentlich, aber am Ende wird er dann auch so ein eifersüchtiger Sack. Und die Magd, die ist auch so eine von Intrigen getriebene, schäbige Person. Also es ist wirklich alles ganz fürchterlich.
Ja, das ist, wenn du den Fokus halt so verschieben musst, ne?
Ja, ja, klar.
Also die, ich verstehe schon, wie du gesagt hast, so Dark-Skinned Gypsy, den musst du dann aber auch erstmal casten, ne? Und dann kannst du nicht so ein absoluten Hype-Namen wie Jacob Elordi aufs Plakat schreiben, das geht dann nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Film dadurch an Würze verloren hat. Was ich noch ganz kurz sage, jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen, weil ich es hier gelesen habe, das ist ja der neue Film von Emerald Fennell, natürlich.
Ja, klar.
Das hatte ich nur leider, hast du es auch gerade eben gesagt, dann habe ich es überhört.
Emerald Fennell, ja, habe ich
gesagt. Ja, ja. Ich liebe ja Promising Young Woman und Saltburn fand ich auch ziemlich gut. Genau, deshalb eigentlich tendenziell hätte ich auch Interesse an dem Film gehabt, aber jetzt.
Aber du weißt ja auch, wie ich Filme beschreibe, wenn ich sie nicht mochte. Also.
Ja, das klingt aber schon ultra langweilig und vernichtend.
Ja, ja.
muss ich sagen. Ja, ja. Und ja.
Und jetzt kommt ja noch das Beste. Also, ja. falls sich jemand dann gedacht hat, okay, geil, die Fennell hat ja schon in irgendwelchen Interviews gesagt, so, sie hätte sich eher auf die sadomasochistischen Tendenzen in diesem Buch konzentriert, die es übrigens nicht gab. Also es gab keinen Sex zwischen den beiden im Buch. Und sich gedacht hat, okay, dann kriege ich jetzt also so eine Art 50 Shades, 365 Days Geschisse in schönen Kostümchen. Nee, kriegst du auch nicht, weil jedes Mal, wenn die anfangen zu schnackseln, dann wird ganz verschämt weggeschnitten. Also das kriegen wir auch nicht zu sehen. Der Film ist quasi unter den Richtlinien von Instagram und TikTok entstanden. So, also keine Nippel und kein gar nichts.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, die haben sich gedacht so, oh, Disney, glaube ich, war es, hat doch neulich auch angefangen, irgendwie einfach so einen ganzen Film auf TikTok hochzuladen. Also wenn wir den Film entschärfen, können wir das auch machen. Weil so guckt offenbar Gen Z heutzutage, heute gucken die wohl so Filme. Die gehen auf TikTok und dann haben sie da einen Film, der, weiß ich nicht, 120 Minuten dauert, in 60 Teile zerschnibbelt, die jeweils 2 Minuten gehen und dann scrollen sie sich durch den Film durch.
Das ist ja auch, ich meine, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen zu, ne, zu diesen allerneuesten oder den gängigsten Vermarktungsstrategien. Aber da spielt TikTok ja auch eine ziemlich große Rolle. Social Media.
Ja.
Ich wollte ganz kurz mal was nachgucken.
Ja, naja, jedenfalls mittlerweile muss ich mich so ein bisschen fragen, ob Emerald Fennell gerade so ihre eigene Arbeit entwürdigt, weil ich fand Promising Young Woman auch noch richtig stark, aber mittlerweile frage ich mich so, okay, also
das,
dieser Schock-Value, den der Film hatte, war das nur ein Glückstreffer oder ist das einfach ihre Sache, weil sie glaubt, sie müsste uns in jedem Film so ein Schock-Value liefern.
Naja, pass auf, ich gehe mal davon aus, den hat der Film hier nicht. Zum einen muss man sagen, ne, Promising Young Woman und
Saltburn,
beides Filme aus ihrer Feder, ne? Also Autorenfilme.
Mhm.
Im Gegensatz zu Wuthering Heights, hier ist das ja eine.
Ja, sie ist aber auch als Drehbuchautorin aufgeführt. Also.
Ja, aber es ist ja eine klassische Adaption, ne? Oder Interpretation.
Naja, ja, irgendwie ist das eine völlige Neuinterpretation. Mein Gott, ey, meine Kopfhörer gehen hier gerade die ganze Zeit flöten. Irgendwie ist das eine völlige Neuinterpretation, weil das hat ja nichts mehr mit dem Buchstoff zu tun. So, die Handlung wird ja völlig ad absurdum geführt oder auf das reduziert, was sie für das Wichtigste hielt, was aber im Buch gar nicht erst vorkommt.
Wer hat denn den produziert eigentlich?
Ja, sie auch unter anderem. Vielleicht auch Margot Robbie, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Ne, welche Firma? Welche Produktionsfirma war das? Steht hier gar nicht.
So, Lucky Chap. Ja, das ist, sag ich doch, das ist die Firma von Margot Robbie.
Krass.
Ja, ja, die und Tom Ackerley.
Ja.
Weißt du, die haben ja auch Barbie und so gemacht. Mhm. Und auch Promising Young Woman. So, die wollen ja so dieses, so ein bisschen, also eigentlich wollte Margot Robbie mal so ein bisschen so ein Fokus aufs feministische Kino legen. Ja. Das kann sie mir jetzt mit dem Film allerdings schwerlich verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Weil das kommt ja auch noch hinzu, ne? Also da bin ich noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Ich frage mich ehrlich, was da für eine Message an junge Frauen vor allen Dingen vermittelt werden soll, weil im Buch ist es ja so, nachdem Heathcliff da von allen abgelehnt wird, also Catherine möchte ihn nicht heiraten, wie sie ihrer Magd erzählt, weil er ja keine gute Partie sei, weil er so ein mittelloser armer Schlucker ist. Und daraufhin ist es im Buch so, dass Heathcliff dann einfach verschwindet und ein paar Jahre später als reicher Mann wieder auftaucht. So, von wegen, er hat jetzt den Stand. Aber in der Zeit hat natürlich Catherine den Geldsack von nebenan geheiratet. So. Und möchte sich dann, sie lässt sich zwar dann wohl irgendwie auf so ein kleines Techtelmechtel mit Heathcliff ein, aber heiraten möchte sie ja nicht. Also die ist ja dann auch inzwischen schwanger von dem Geldsack und so. Und deswegen, im Buch ist es dann so, dass Heathcliff dann auf so einen Rachefeldzug geht, weil er total gekränkt ist und alles ist unfair. Das wird im Film gar nicht mal so krass beleuchtet. Das wird nur so ganz am Rande mal kurz so ein bisschen abgehandelt. Stattdessen ist es im Film so, dass er sich dann die Ziehtochter von dem reichen Geldsack nimmt, den Catherine geheiratet hat, und sie heiratet und sie dann zu Hause als so eine Art SM-Hund hält. Und also du musst
sie sich gegenseitig eifersüchtig machen.
Ja, du musst dir dann aber echt angucken, wie so eine junge Frau, ich weiß gar nicht, wie alt die sein soll, wahrscheinlich gerade mal im heiratsfähigen Alter, in so einer viktorianischen Robe, in so einem Kleid über den Boden kriecht, an der Kette und einen auf Hund macht. Und ich denke mir so, Alter, was passiert hier? Das ist ganz bestimmt so nicht im Buch gewesen. Und was für eine Message wollt ihr mir jetzt hier geben? Dass man sich als devotes junges Fräulein von Männern ausnutzen lassen soll, um andere eifersüchtig zu machen oder was? Was ist das? Für ein
Absurd.
Scheiß, Alter.
Ja, vor allem, also ich weiß nicht, ob du das spoilern willst, aber kommt dann wenigstens eine Art, also kriegt sie eine Art Redemption oder dass sie da aus dieser Rolle ausbricht oder.
Das Hundefräulein.
Ja.
Na, nö. Nö,
Nee.
nö. Nö,
Wird einfach so stehen gelassen, ja.
nö. Ja, das ist. Also ich muss dir tatsächlich sagen, ich könnte mich jetzt schon kaum noch an den letzten Shot erinnern. So schnell ist der leider auch schon wieder aus meinem Kopf. Irgendwie. Ja, das ist. Ja.
Ja, so ist das, wenn man will, dass es endlich vorbei ist, ne?
Ja, du, aber das hat einfach keine. Also, versteh mich nicht falsch, das Production Value war gar nicht verkehrt. Aber das darf ich auch erwarten bei einem Film, der 80 Millionen Dollar gekostet hat.
Wow.
Ja. Also, manche Sets waren wirklich ekelerregend so. Da gab es so einen. Also, Mr. Gelzack hat Catherine in seiner Villa ein Zimmer eingerichtet und hat den Innenarchitekten, falls es sowas denn damals überhaupt schon gab, aufgetan. Sie sollten das Zimmer doch bitte in der schönsten Farbe der Welt gestalten. Und was ist natürlich die schönste Farbe der Welt? Die Hautfarbe seiner Geliebten. Also hat er das Zimmer in ihrer Hautfarbe streichen lassen. Und die Wände sind aber nicht, das ist keine Tapete, sondern sieht aus wie so eine Ledercouch, die so ein bisschen nachgibt, wenn du reindrückst. Und dann sind da natürlich auch noch so ein paar braune Punkte drauf, denn sie hat ja ein paar kleine Sommersprossen in Muttermale im Gesicht und das sind dann diese Punkte. Weißt du, das ist einfach alles so richtig widerlich, ey. Eklig. Also dieses Zimmer, ne? Boah. Und ich muss auch sagen, jetzt so im Endeffekt, es wundert mich überhaupt nicht, dass die so eine Marketingkampagne fahren mussten. Weil der Film ist halt, der hat einfach nichts zu bieten. Der Film hat einfach nichts zu bieten. Ganz ehrlich nicht, ey.
Für wen ist der denn?
Ganz ehrlich, für 13-jährige Teenagerinnen, die TikTok nutzen.
Ah ja.
So, weil der Film
Das,
wird vielleicht so seine ein, zwei viralen Momente haben, so.
ja.
Das ist ja kein Schmuddelfilm, weil das traut er sich nicht zu sein oder so, möchte er nicht sein.
Der ist ab 16, sehe ich hier gerade.
Ja, aber, ja, also der
Zumindest bei
So, aber
uns.
er sieht halt, weißt du, wie der Film. Der Film sieht aus wie so eine 130-minütige Parfumwerbung. So, alles ist. Ja, alles ist so auf Hochglanz getrimmt und schöne Kleidchen.
Aber scheint auch Film gedreht worden zu sein, ne?
Ja,
Was ich hier
gut,
so an den
das ist.
Screenshots, ja, ich sehe es jetzt nur an den Screenshots irgendwie, dass der und der Kameramann, was war, Kameramann, Kamerafrau,
Weißt du, der Schulmädchen-Report ist auch mal auf Film gedreht worden, aber das
hier ist
heißt jetzt nicht,
Sunscreen,
dass ich mit dem.
ja.
Alter Schwede.
Saltburn, Babylon, Don't Look Up. Ich hatte nur eben, ach so, genau, Aufbruch zum Mond, der war natürlich großartig fotografiert.
So. Jetzt musst du mal in unseren Chat reingucken. Da habe ich dir mal einen kleinen Link reingestellt.
Ja.
Und dann musst du mal, wenn du auf diesem Artikel bist, den ich dir da geschickt habe, zu Punkt 4 runterscrollen. So. Bei Punkt 4 siehst du nämlich, wie Margot Robbie vor dieser komischen Wand steht. Und hier ist ja auch gerade, hier steht es, ich sehe es gerade, is made from scans of Margot Robbie's skin. Das ist total eklig, ey. Und das sieht auch eklig
Warum?
aus.
Ja, das sieht
Boah.
irgendwie.
Du hast ja sogar so Adern auch irgendwie so.
Ach
Ja.
so, also das.
Ugh.
The Drawing Room.
Ja.
Ach so, nee, da drüber, ja. Okay. Kathy's Bedroom is made from scans of Margot Robbie's skin. Was zum Henker?
Jo.
Ekelhaft. Ach so, guck mal, the dining room's interior are dripping with sweat. Sieht aber
Ja,
auch schräg aus.
das ist wirklich alles ganz schräg, ey.
Nicht
Das ist.
sehr authentisch, oder? Nicht sehr der
Nee,
Zeit
nee, das.
entsprechend authentisch, sondern so ein
Ja,
bisschen auch die eigene Kunstfreiheit ein bisschen
ja. Ja.
ausstrapaziert, ja.
Die Emerald, was auch immer das für ein Vorname sein soll, die hat sich da so eine ganz eigene Version des 18. Jahrhunderts für sich erschaffen. Und Das ist ja auch nicht stringent so. Weißt du, jeder Raum könnte aus dem anderen Jahrhundert gefühlt sein, so designtechnisch. Also da gibt es keinen durchgehenden Stil
Ja.
oder so. Und die Kleider ja auch nicht, weil im einen Moment kommt Margot Robbie in die Kamera und hat irgendwie so ein Dirndl an, was so aus
Oh.
dem Jahr 1920 sein könnte. Und im nächsten Shot kommt sie dann an mit so einem komischen Kleidchen, das aussieht, also es ist so ein Plastikkleid und sieht aus wie so Bonbonpapier. Und ich denke mir so, was
Ja.
soll denn das alles, ey? Das ist doch, ach.
Ja, es ist vielleicht der Versuch, was Ikonisches zu schaffen, was in Erinnerung bleibt, ne, dem Ganzen irgendwie einen eigenen Stempel aufzudrücken. Aber ja, vielleicht bewirkt das so ein bisschen das Gegenteil.
Ja.
Ich denke mal, Leute, die Geschichte interessiert, die irgendwie da die Literaturvorlage gut kennen, ne, die wollen ja eh nur wegen der Story rein und
Ja.
wundern sich vielleicht. Ja, außer das ist halt auch Teil des Buchs, ne? Kann natürlich auch sein. Was ist das denn? Shakespeare, hast du gesagt, ne?
Nee,
Oder
das ist
Shakespearesque?
das ist
Das ist nicht Shakespeare.
Emilia Emily Bronte, das
Ach
ist
so,
von
Emily
18
Bronte.
Von 1847 ist das Buch.
Okay, stimmt, hast du
Ja,
gesagt. Nee, aber du hattest vorhin irgendwas von Shakespearesque, aber ich glaube, das ist auch nur die.
da habe ich nur gesagt, Much Ado About Nothing. Das ist ja ein
Ja,
Stück von Shakespeare.
okay.
Viel Lärm um nichts. Und
Okay,
das ist halt
okay.
dieser Film.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne sachliche Auseinandersetzung, die du hier mit Wuthering Heights abgeliefert hast.
Ja.
Wenn der Film jetzt gute Kritiken gekriegt hätte und du gesagt hättest, ja, der hat irgendwie ja, so eine Art einzigartige Erzählweise, eine einzigartige ja, so eine gewisse Einzigartigkeit, ähnlich wie es irgendwie Saltburn oder Promising Young Woman hat, dann klar, ich hätte mir den sicherlich angeguckt, aber ich glaube, so muss ich den jetzt nicht unbedingt sehen. Das klingt sehr skurril auf jeden Fall. Nach, sie hat ihr Mojo verloren.
Also ich meine, im Endeffekt, ich meine, vielleicht nimmt sie das Buch wirklich so wahr, wie sie da behauptet. Aber hey, ganz ehrlich, boah. Also meins war es jetzt nicht, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe dafür, sage ich ganz ehrlich.
Ja, was?
Ja. Und ich finde ja den, ich finde ihren Debütfilm immer noch toll. So,
Ja.
ich muss mir den vielleicht, ich werde mir den eigentlich nochmal angucken müssen. Aber weil ich den seitdem nicht mehr gesehen habe. Und Saltburn habe ich ehrlicherweise leider auch noch nicht gesehen.
Das ist ja ein
Ich habe,
Amazon-Film, ja.
ja, aber ich habe nur irgendwie, ich meine eigentlich in Erinnerung gehabt zu haben, dass auch der Film gemischt aufgenommen
Ja.
wurde. Ich weiß das aber nicht.
Den kann man gut gucken. Der hat wenigstens Darsteller, die oder Figuren, wo man so wenigstens, also ich will jetzt nicht das mit Wuthering Heights vergleichen, das kann ich auch nicht, aber der hat schon Figuren und Figurenkonstellationen, wo man so schon so ein bisschen miträtseln kann, vor allem die Hauptfigur, gespielt von Barry Keoghan. Was ist so seine Motivation? Ne? Ist er
Ja.
wirklich der, der er vorgibt zu sein? Also der hat so ein bisschen spannendere, mysteriösere Elemente, ne? Spielt auch viel irgendwie mit ja, so Sexualität, ne? Sexuelle Orientierung und so. Und ohne das jetzt auch gleich einem irgendwie auf dem Silbertablett zu präsentieren, sondern gibt dem Zuschauer auch so ein bisschen Rätselspaß noch mit, sage ich, nenne ich das jetzt mal, ne?
Ja.
Ja, ohne zu viel zu verraten. Und er hat da auch eine super absurde Szene tatsächlich, so, oder zwei sogar, zwei sehr crazy Szenen, ja, die in Erinnerung bleiben. Und da habe ich auch Jacob Elordi zum ersten Mal gesehen, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Ja, hier irgendwie originalgetreu zu sein und das, was du gesagt hast, eben, dass die Hauptfigur eigentlich von der Ethnie her einen ganz anderen Background hat und das irgendwie so eine gewisse Würze reinbringen soll. Wenn ich sowas höre, dann fühlt sich das alles so an, ach, guck mal, ich habe ja hier mit Jacob haben wir doch bei Saltburn gut gespielt, lass ihn doch hier ihm die Rolle in Wuthering Heights anbieten und dann schreiben wir das schon so um, dass das passt, weißt du? Und ja, das ist dann auf Kosten der Authentizität, weißt du, so auf Kosten der auf Kosten der Dramaturgie, weißt du? Und
ja, ja, total.
Dann will man eher irgendwie, will man eher so, dass es auf Casting-Ebene matcht und auf der Vermarktungsebene matcht und weniger auf der dramaturgischen, auf der geschichtlichen Ebene oder auf der literarischen Ebene soll es dann aber nicht matchen, ne? Oder es kann auch gar nicht matchen. Ja. Mhm. Hätte man ja auch machen können. Hätte man ja auch anders verkaufen können, aber gut. Das klingt jetzt nicht so, als würde das funktionieren. Ja, wollen wir schon rübergehen? Weil Marketing wäre ja jetzt auch noch so ein Teil irgendwie, ne? Der diesen Film hier so ein bisschen überschattet hat, sage ich mal. Oder was hier auch gleichermaßen ja. ja. Genannt wurde. Das ist zumindest eine der Sachen, die ich hier irgendwie, ja, die der Film schon ein paar Wochen vorher vorausgeschickt hat, so was das Marketing angeht. Das, ja. Also bevor ich überhaupt eine Kritik zu dem Film gehört habe, habe ich gehört, dass Margot Robbie und Jacob Elordi eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut haben.
Ja, so hieß es zumindest, ne, im Marketing. Also, das gab's irgendwie, da gab es immer wieder so Interviews, wo sie behauptet haben, ja, also Margot Robbie vor allen Dingen, ja, wenn der Jacob sich mehr als 3 Meter von mir entfernt hat, da bin ich direkt in Tränen ausgebrochen und oh. Also ich kann jetzt natürlich nicht, ich war nicht am Set anwesend, ne? Gott sei Dank. Deswegen kann ich nicht beurteilen, wie sehr sie sich da in diese toxische Hassliebe zueinander reingesteigert hatten oder so, aber.
Ach so, okay.
Uff, ey. Puh,
ich meine, ja. das klingt jetzt so lustig, ne? Aber ich meine auch irgendwie Berichte dazu gelesen zu haben, dass es hier um eine so Sozialphobie oder so bestimmte Angststörungen, die, also dass das so Symptome dafür sein könnten oder sein sollen. Aber es erinnert so ein bisschen auch an den ein oder anderen Auftritt von Pedro Pascal. Ich weiß nicht, ob ihm das einfach nur so ein bisschen negativ ausgelegt wird oder ob das real ist, dass er so am roten Teppich so ein bisschen touchy ist mit so Casting-Kollegen von ihm, ne, oder Kolleginnen, dass er irgendwie immer so ein bisschen Körperkontakt braucht, ne? Hast du das schon mal
mitbekommen? Ja, ja, klar.
Mitbekommen?
Das war wohl so ein versuchter Shitstorm, aber dann haben sich direkt ganz viele Cast-Mitglieder vor Pedro Pascal gestellt und gesagt, so ganz ehrlich, der hat einfach wirklich diese sozialen Phobien und es hilft ihm, wenn man ihm die Hand hält und meine Fresse, es geht euch gar nichts an, ob wir das miteinander abgeklärt haben, dass er das tun darf oder nicht. Also der hat da scheinbar niemanden jemals irgendwie unsittlich berührt oder so.
Da war aber auch nicht, das kann auch sein, hey, im Netz geht auch so viel Falschinfo rum, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Gab es nicht eine Darstellerin, die aber das irgendwie ein bisschen kritisiert hat oder was? Nee, vielleicht jemand, der nichts damit zu tun hatte vielleicht.
Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal gucken.
Ja. Aber im Grunde, klar, das passiert jetzt so ein bisschen abseits vielleicht von so Pressetouren für Filme, aber im Grunde ist es ja auch PR, die dadurch stattfindet, ne? PR rund um die Figur Pedro Pascal, der ja auch so eine Art Überpräsenz hat, ne? Ich will mal irgendwie, was so skurrile Auftritte angeht, so skurrile Infos, ist ja auch Shia LaBeouf eigentlich einer, der irgendwie so ein bisschen in die Richtung auch gerne mal abdriftet, ne? Ich glaube, ist er nicht mal mit einer Plastiktüte auf dem roten Teppich irgendwo oder bei Filmfestspielen eine Papptüte auf dem Kopf und da drauf stand I'm not famous.
Ja, stimmt.
Da hat er auch einen seiner neuesten Filme, glaube ich, so präsentiert, ne?
Ja, ich kann mich da auch schon erinnern an die Fotos, ja.
Ja, irgendwie versuchen einzelne Darsteller oder Filmschaffende, ich glaube, die hadern schon viel mit der Tatsache, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und wie sie damit umgehen, ne? Normalen Umgang eben mit Presse, Blitzlichtgewitter. Dann kommt auch gerne mal so eine skurrile, absurde Aktion bei raus oder vielleicht auch eben solche, ja, so Dinge, die einem dann, also die schon real sind und wie sagt man, pathologisch oder medizinisch auch eindeutig diagnostiziert, ne? Und dann wird einem das irgendwie so ein bisschen falsch ausgelegt oder das ist auch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ne? Wie wir es eben gesagt haben, mit diesen Angststörungen und Sozialphobien. Ich muss sagen, viele Darstellerinnen, die wirken ja sehr souverän eigentlich in der Öffentlichkeit, ne? Aber die sind schon nervös, ne? Im Inneren, glaube ich. Die meisten Leute sind schon angespannt und haben ein sehr kritisches Verhältnis auch zu Pressetouren und zu Journalisten, zur Presse selbst, ne?
Ja. Na jedenfalls, ich habe mal so ein, also ich habe immer das Gefühl, so je aufgeblähter oder, nein, je mehr Ragebait diese Kampagnen sind, desto schlechter ist wahrscheinlich der Film, weil desto verzweifelter versuchen sie einfach im Gespräch zu bleiben und dir weiszumachen, du müsstest jetzt ins Kino gehen, um diesen Film zu sehen. Ne? Also,
ja, gut.
Es ist ja so, dass Emerald Fennell hat in den Garderoben von Margot Robbie und Jacob Elordi einen Schrein des jeweils anderen aufgebaut. So
was?
Mit, mit Fotos und echten Haarlocken und und Kerzen und so, damit die beiden sich ganz oft sehen können, auch wenn sie gerade in ihrer scheiß Umkleide sind. Und ich war so, ich frage mich wirklich, wie das abgelaufen ist. Ist sie so zu Margot Robbie gegangen und hat gedacht, so, ich muss mal eine Locke von einem Haar abschneiden, weil wird eine Überraschung. Dann hat Margot Robbie irgendwie ganz komische Kommentare gebracht, unter anderem in einem Interview mit Fandango, dass sie sich ohne ihn, also ohne Jacob Elordi am Set, total verloren gefühlt hätte, wie so ein Kind ohne die Kuscheldecke.
Ja, aber das meine ich doch mit Pedro Pascal. Der hat doch auch so Sachen irgendwie, so ähnliche Statements gegeben. Kann das sein?
Also jetzt über so, über das Kuscheln mit anderen am Set kann ich jetzt nichts mehr sagen. Ich weiß, ich kann mich halt nur an diese Geschichten mit dem, mit dem Berühren und Händchen halten am roten Teppich erinnern. Ja, das haben ja Margot Robbie und Jacob Elordi auch gemacht, ne? So standen sie auch so Händchen haltend.
Touchy Pedro.
Touchy auf dem roten Teppich, genau, ja. Ja, und dann hat Jacob Elordi noch auf diese Geschichte mit der Kuscheldecke gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, dir ein Set mit Margot Robbie zu teilen, dann sei auf jeden Fall, oder guck auf jeden Fall, dass du dich innerhalb von 5 bis 10 Metern um sie herum aufhältst, und zwar immer, sonst geht das scheinbar ganz, ganz schlecht aus irgendwie. Fängt sie direkt an zu heulen. Ich meine, die ist ja auch immerhin erst 37 oder so.
Margot Robbie?
Ja.
Die müsste 36 werden.
Ich meine, die ist von 1990. Ja, 90 meine ich sogar, genau.
Ja.
Naja, und dann ist es ja auch, und das finde ich jetzt wirklich komisch, Wuthering Heights wurde wohl über Valentinstag gedreht, also letztes Jahr anzunehmen. Und obwohl Jacob Elordi an dem Tag gar nicht am Set sein sollte, ist der trotzdem aufgetaucht am Set und hat irgendwie, keine Ahnung wie, genau herausgefunden, wahrscheinlich hat er irgendwie die Dispo bekommen, wo Margot sich aufhalten würde am Set. Und hat ihren Raum dann komplett mit Rosen füllen lassen. Also so ein Rosenmeer. So, ja. Und da hat er dann natürlich so ein Zettelchen irgendwie beilegen lassen, das aber, also der irgendwie aus der Perspektive von Heathcliff geschrieben war, und irgendwie so ein komisches kleines Gedicht oder so.
Heathcliff.
Ja, und es ist dann wohl so, dass die beiden sich dann auch irgendwie Ringe geschenkt haben.
Boah.
Also, so, ja, das ist
Und Margot Robbie ist doch verheiratet, die hat doch ein Kind gekriegt.
Ja, eben.
Was sagt denn ihr Mann dazu?
Das weiß ich nicht. Aber die beiden haben halt sich gegenseitig Ringe geschenkt, wo irgendwelche komischen, ich weiß gar nicht, woher das Zitat ist, was da drauf stand. Ja.
Aus Wuthering Heights wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ey. So, und also ich meine, man kann das jetzt auch sehen, wie man möchte, aber ich schicke dir die Seite auch mal kurz. Also Es ist halt, es sind goldene Ringe, ob sie die wirklich, wirklich Gold sind oder nur vergoldet. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Schmuckexperte, aber es sind halt so komische Skelette drauf und rote Rosen, ja.
Darf ich ganz kurz sagen, wie der Artikel hier, was hier oben für eine Tagline ist?
Ja,
Every
klar.
cringe way that Margot Robbie and Jacob Elordi attempt to promote Wuthering Heights.
Ihre komischen und verzweifelten Versuche, diesen Film halt zu promoten, so. Und also diese Ringe, sorry, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie einem Cast-Member schenke, schon gar nicht, wenn ich verheiratet bin. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit Elordi ist, ob der gerade ledig ist oder nicht. So,
Boah,
das
der
ist
sieht
doch.
aber cool aus, der Ring.
Ja, aber ey. Okay, also wenn ich jetzt sage so, ey Matthias, unser Podcast geht schon so schön und so lange, 100
Ja.
Folgen, ich glaube, ich schenke der Johanna jetzt mal einen Ring.
Na, mir
So.
kannst du den schenken.
Geil, ey. Naja. Und ja, deswegen, also zu Recht fand, glaube ich, die Öffentlichkeit das so ein bisschen komisch. Ja, das.
Du, nach der Veröffentlichung der Epstein-Files finde ich gar nichts mehr komisch, ey. Was
Ja,
so
gut,
Dinge
das ist.
angeht. Die Kronprinzessin von Norwegen irgendwie
Ja, Mette Marit.
mit Epstein korrespondiert. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Diese Art von. Aber gut, anderes Thema. Ich wollte nur Epstein nochmal hier in diesem Podcast genannt haben.
Ja, auch gut. Ich habe übrigens ein Hot Take online gelesen.
Oh.
Also, ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Das war irgendwie einfach nur so ein Satz, wo drin stand, wenn du verstehst, dass das Brillanteste an Staffel 1 von True Detective war, dass es eigentlich so eine Doku über die Epstein-Files ist. Aber wie gesagt,
Lol.
ich hab die Staffel nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht.
Was geht denn jetzt ab? Was? Die erste
Also,
Staffel?
ja, ich weiß nicht, ob die Handlungen sich da irgendwie ähnlich sind oder so.
Ja, aber da ist das eher so unter
Ob da
dem.
auch so ein. Wird da auch so
Ja.
ein Pedo-Ring gesprengt?
Schon. Aber es
Okay,
ist
ja, okay.
eher unter dem Deckmantel, das hat viel noch mit christlichen Fundamentalisten so zu
Ah ja.
tun, würde ich sagen. Also, oder eher so
Okay.
sektenartige christliche Strukturen, ohne jetzt zu viel spoilern oder verraten zu wollen, aber es geht schon
Ja.
eher in die Richtung dann so ein bisschen,
Ah ja, okay. Ja gut, das ist ja auch. Ich meine, das sind ja nur 8 Folgen, das ist ja in einem durchgeguckt. Ey, jetzt, wenn ich mir endlich mal HBO Max gegönnt habe, muss ich mir das dann auch mal reinziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee.
Ja. Vor allen Dingen auch, ey,
True
also
Detective.
Matthew McConaughey und Woody Harrelson, was soll schief gehen? So. Also ich liebe Woody Harrelson, ey, bester
Ja,
Mann.
es sind ja auch, also,
Sind auch Brüder, ja
es sind
genau.
ja auch Halbbrüder oder Brüder, ob sie es nun
Ja.
wahrhaben wollen oder nicht. Die Öffentlichkeit, die will es.
Die will es, ja.
Ja, es könnte auch ein gutes Marketing sein, Marketingstrategie. Ja, immer im Gespräch bleiben, nie das Geheimnis lüften, nie das
Ja.
Gerücht aufklären, ne, sondern immer so, ja, in Interviews, wenn man gefragt wird, immer so, ah, man weiß es nicht. Es kann gut sein, dass wir Brüder sind, aber ich verrat's nicht. Ja.
Ja, Mann. Ja, das ist Wuthering Heights und sein komisches Marketing.
Oder ich könnte mir vorstellen, dass die Oscars da auch so ein bisschen mit kokettieren, dass das Oscar-Programm, wer moderiert die Oscars nochmal? Ist es Conan? Letztes Jahr war es Conan O'Brien, ne? Boah, ist das schon
Was?
ein Jahr her?
Conan O'Brien, ja.
Ja, dieses Jahr auch wieder, ne? Ja. Dass der damit so ein bisschen kokettiert in seinem Opening-Monolog oder zwischendurch gerne mal irgendwelche. Weißt du, dass das dann bei der einen oder anderen Laudatio mit reinspielt, irgendwie. Ich habe meinen
Ja.
Schrein von Margot Robbie oder von Jacob Elordi, habe ich hier hinten in der Garderobe stehen. Ja.
Es ist halt so ein bisschen schade, dass der Film jetzt erst rausgekommen ist. Das heißt, wir müssen nämlich noch ein Jahr warten, bis wir dann wissen, wie viele goldene Himbeeren der abräumen
Haha.
würde.
Ach, der
Also,
ist auch in den USA erst 26
ja, ich glaube
gestartet.
schon.
Okay.
Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall schlechteste Performance für beide
Oh.
und schlechtestes Leinwandpaar safe.
Ja.
Schlechtestes Leinwandpaar auch für Margot Robbie und ihre Hauttapete.
Oh mein Gott. Der Hautlappen an der Wand.
Ey, das ist doch, bin ich der Einzige, der das schräg findet?
Ja, das ist schon, ist schon wirklich weird.
Sie umarmt da eine scheiß Wand, die aussieht wie ihr Gesicht mit den scheiß Muttermalen sogar drauf, ey.
Sommersprossen, Muttermalen,
Alter.
Ja.
Das ist doch weird, ey.
Es erinnert mich ein bisschen. Hat sie die, die Tapete oder die Wände auch mit der Lotion eingeschmiert?
Ey, das soll zwar ein Witz sein, aber weißt du, was sie wirklich ein bisschen zu viel im Gesicht hatte in diesem Film?
Lotion.
Rouge. Ja, Rouge, Alter.
Ach so.
Ich glaube, die ist. Also, ich glaube, die Make-up-Person, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, durfte in ihrem bisherigen Leben noch nie Rouge benutzen. Und da dachte sich, boah, jetzt geil, jetzt tobe ich mich mal aus mit Rouge.
Ey. So ein Historiendrama, so ein bisschen barock.
Ey, Alter.
Da kann man es ein bisschen übertreiben mit weißem Puder und vielleicht noch so aufgemalten Muttermalen. Ich freue mich trotzdem auf die Oscars.
Ich auch.
Auch wenn Wuthering Heights keine Rolle spielen wird. Ja, Niklas, vielen Dank auf jeden Fall für diese informative, sachliche Kritik und diesen Hintergrundbericht zum sehr besonderen Marketing. Aber wir sollten doch wenigstens noch klären, also A, findest du das? Findest du das gut? Ist das forciert? Ist das schon die Strategie dahinter? Oder
safe.
Hast du Interviews gelesen von den Darstellern dazu? Wurden die dazu befragt? Stimmt das? Wie findest du das? Ist das irgendwie, oder ist das eher so auf einem persönlichen Level, dass Journalisten eher nicht nach solchen Dingen fragen würden? Weißt du dazu was?
Also wenn Schauspieler einfach nur so zum Spaß irgendwo hineingeladen werden und einfach nur so auf den Schwatz, dann ist das, glaube ich, eine Sache, aber wenn die so einen Film promoten sollen, dann wird denen, glaube ich, von den Publishern schon ziemlich genau gesagt, was sie sagen sollen. Ne? Und wenn denen dann vorgegeben wird, du erzählst jetzt mal die Geschichte über eure Schreine da oder erzähl doch einfach mal, dass du am Set gar nicht ohne Jacob sein konntest und so, ne? Weil wir brauchen hier den Rage Bait. Das ist doch alles forciert. Also das ist einfach deren Marketingkampagne. So wie A24 Timothée Chalamet in irgendwelchen Musikvideos als Marty Mauser hat auftreten lassen, haben die sich eher den Scheiß hier ausgedacht, weil die genau wussten, wie kacke der Film ist und weil die ganz, ganz verzweifelt brauchten, dass jeder über diesen Film spricht.
Ich meine, klar, Test-Screenings geben, glaube ich, dem Produzenten schon immer ein gutes Gefühl dafür. Aber es kann ja auch sein, dass man bis zum letzten Moment, bis zum ersten Public-Screening vielleicht als Produzent, Regisseur gar nicht richtig einschätzen kann, wie kommt denn mein Film überhaupt an, ne? Mhm. Und so eine Art Geniestreich, den man sich da überlegt hat. Also ich meine, das mit diesen Schreinen, mit diesen Ringen, das erinnert mich, also vor allem das mit den Ringen, auch irgendwie sowas, so eine persönliche Widmung und so ein Zeug, mich erinnert so leicht, das sind aber Stories, die irgendwie eher so indirekt an die Öffentlichkeit gelangen, auch ein bisschen später, so nachdem der Film überhaupt auch in den Kinos lief, ne, dass das nie so richtig Teil der Marketingkampagne ist, nämlich sowas wie Herr der Ringe-Cast lässt sich alle irgendwas Elbisches tätowieren.
Ja, ja.
Oder Heath Ledger hat sich selber geschminkt und auch irgendwelche crazy Tagebücher geschrieben, weißt du so, ne? Ja. Das sind so Stories, die ich irgendwie, also die machen für mich irgendwie so schon die Figur, die da irgendwie dargestellt wird, besser. Die Stories, die du jetzt hier gerade über Wuthering Heights mitgebracht hast, das klingt irgendwie so leicht verzweifelt
total.
Aber auch so ein bisschen, okay, wir haben uns so einen Geniestreich ausgedacht jetzt, ne? Das ist so, ich weiß es nicht, weißt du so, soll das auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, man könnte meinen, klar, mit so Ringen, das ist irgendwie geil fürs Merchandise, aber welches Merchandise, weißt du so, das brauche ich bei dem Film ja gar nicht, ne?
Ja.
Es ist einfach
weird, so ganz ehrlich.
Wirkt wie ein sehr skurriler Mix.
Ja. Wie gesagt, wenn ich jetzt mit deiner Frau eine Podcast-Folge aufnehmen würde und danach sagen würde, boah, war das geil, ich schenke dir jetzt einen Ring, dann würdest du das doch auch komisch finden, ey, ganz ehrlich, Alter. Würdest du dich auch denken, so, was ist denn da los?
Ja, also, wie gesagt, ja. Ja, abgehobene Hollywood-Menschen halt vielleicht auch manchmal, ne?
Ja, und
auf der anderen Seite, Alter, was die für Outfits trägt, sehe ich gerade. Dieses rote Leder-Outfit, das hat sie im Film angehabt, oder was? So Schlangenleder.
Ich sag jetzt einfach mal ja, die hatte schon sehr viele.
Sieht ja sehr Dessous-artig sexy aus. Hier mit so einem. Das ist doch kein Outfit aus dem Film. Aber diese Ringe sind cool, muss ich sagen. Hat die etwa Roberto Gaisini designt oder was? Oder Ed, wie hieß er? Ed Hardy? Hieß doch Ed Hardy, ne?
Ja.
Ed Hardy Designs.
Hä, hey, meinst du das, wo sie so eine luftige Bluse trägt?
Und nee, dann wenn man bei den Ringen weiter nach rechts swiped. In dem The Tab-Artikel. Wenn man da weiter nach rechts swiped, das ist schon.
Ach so, nee. Das, obwohl. Könnte sein, aber ich glaube nicht.
Promomaterial.
Ja, ich glaube schon. Aber ich meine, sie hatte ja irgendwie gefühlt alle 3 Minuten was Neues an. Also es könnte tatsächlich sein, ja. Unter all den komischen Kleidern, die sie da anhatte. Ist auch das dabei, aber. Ja.
Ja, Niklas. Also vielen Dank auf jeden Fall für. dass du uns ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hast. Ja. Was das Mysterium rund um Wuthering Heights und seine noch mysteriösere Vermarktung angeht.
Ja.
In dem Sinne würde ich sagen, wir schließen damit die heutige, ich wollte sagen, die heutige Messe ist damit gelesen.
Die heutige Messe ist damit gelesen.
Ja. Wir schließen mit einem Amen, mit einem guten Ritt. Nächste Woche, 100. Folge. Freut euch, wir freuen uns.
Ja, safe.
Ja. Schaltet ein. Auf jeden Fall ein cooles Feelgood-Thema, ja.
Auf jeden Fall. Also bis dahin, guten Ritt, macht's gut, ne? Ciao.
Tschüssi.